beginnen wir wieder mit einem Vater unser, dass wir heute gemeinsam beten, passt heute besonders gut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Katechismus schließt ab mit dem Vater Unser. Und es ist ein sehr schöner Abschluss, weil sich im Vater Unser, so wird es immer wieder betont, alles wieder sozusagen zusammengefasst wird. Das Vater Unser kann man bezeichnen als die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Wir werden es an verschiedenen Stellen auch immer wieder sehen können. Zuerst einmal muss man sich fragen, wie ist das Vater Unser eigentlich entstanden? Aus der Entstehung kann man dann sehr oft das Wesen einer Sache auch erkennen. Das ist aus einer Situation heraus entstanden, wo die Jünger Jesu miterlebt haben, wie der Herr gebetet hat. Wir wissen, dass Jesus sich sehr um das Gebet bemüht hat. Ich finde das immer beeindruckend, dass der Sohn Gottes selber sich bemüht hat, Gebetzeiten sich zu reservieren, oft sich zurückziehen musste in einsame Gegenden, um dort auch Stille zu haben für das Gebet, um mit dem Vater sprechen zu können. Und irgendwann haben sie einen Jünger das sozusagen beobachtet. Und da muss man natürlich davon ausgehen, dass diese Jünger fromme Juden waren. Die haben ihre Gebete gekannt. Die haben gewusst, was man machen muss, wenn man betet. Welche Texte man aufsagt, oder man sagt einen Psalm, oder so. Es hat gewisse Riten gegeben damals schon. Die haben aus Beten gekommen, die haben das gelernt, schon von Kindesbeinen an. Trotzdem bitten sie, Herr, lehre uns beten. Aus dieser Bitte heraus kann man schon erkennen, dass sie da entdeckt haben, da passiert etwas, was wir noch nicht kennen. Das, was Jesus da tut, das ist etwas noch Größeres als das, was wir schon wissen, was wir schon können. Und sie haben natürlich recht gehabt. Wenn sie Jesus beten gesehen haben, haben sie beobachten können, wie der Sohn mit dem Vater spricht, im Heiligen Geist. Das ist der Vorgang des Betens. Deswegen beginnen wir unsere Gebete mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns ist das schon so geläufig, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie unglaublich groß dieser Vorgang ist. Wenn der Sohn mit dem Vater spricht, in Beziehung ist, im Heiligen Geist, das ist nichts weniger als das Leben Gottes selbst. Das ist das Leben des dreifaltigen Gottes. Der Sohn, der sich an den Vater verschenkt im Heiligen Geist, der Vater, der sich dem Sohn zuneigt, von dem der Sohn alles hat, das findet statt, wenn Jesus betet. Und das haben die Jünger gespürt und gesagt, das wollen wir auch lernen. Da wollen wir auch hineinfinden. Und in Wirklichkeit ist das das Wesen des Christentums. Jesus lädt uns ein, mit ihm gemeinsam in die Beziehung zum Vater einzutreten, die er als der Sohn hat. Wir bezeichnen uns als Kinder Gottes, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Ich heiße es in einer Einleitung zum Vater Unser in der Messe. Wir sind tatsächlich mit Christus und nur durch ihn natürlich Kinder Gottes. Und können auf diese Weise mit dem Vater sprechen. Das ist genuin christliches Gebet. Wenn man das vergleicht mit dem Gebet anderer Religionen, dann wird dort das Gebet als etwas anderes gesehen. Ein Moslem beispielsweise, der treu fünfmal am Tag betet, wie es der Koran vorschreibt, der vollzieht diese Riten, der macht gewisse Bewegungen, der spricht gewisse Texte, um gehorsam zu sein, um den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist seine Motivation, das ist eine Eine edle Motivation, da ist nichts dagegen zu sagen. Aber es ist nicht das Gebet, das, was wir unter Gebet verstehen, diese Herzensbegegnung zwischen dem Vater und dem Kind, seinen Kindern, nicht? Die Muslime würden sich ja nicht so leicht als Kinder Gottes bezeichnen, wie wir das tun. Zu beten heißt also generell schon, nicht nur wenn wir das Vaterunser beten, dass wir eingeladen sind, an der Beziehung des Sohnes zum Vater im Heiligen Geist teilzunehmen. Das ist das Vaterunser. Das ist der Text, den Jesus beigebracht hat, über den werden wir dann später sprechen, der sozusagen auch eine Grundform des Betens darstellt, eine Schule des Betens, deswegen dieses Gebet eben für uns so wichtig ist. Wir alle kennen noch die sogenannte Doxologie, die sehr oft an das Vaterunser angehängt wird, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese Doxologie wird heute sehr oft aus ökumenischen Gründen gebetet, weil sie den Protestanten sehr wichtig ist. Und vor allem, wenn man gemeinsam betet, kann man sie verwenden. Gehört aber nicht zum eigentlichen Vaterunser dazu. Sie ist sehr alt, viel älter als das 16. Jahrhundert, wo die Reformation stattgefunden hat. Sie stammt aus der Didache, der 12 Apostellehre, einer urkirchlichen Schrift, wo auch Gottesdienste und so weiter beschrieben werden. Und ist so etwas wie ein Rahmen, den man dem Vater Unser gegeben hat, ein Protest auf das gestellt wird, so wie man ein schönes Bild hat und man eben es würdig irgendwie präsentieren will, hat man gesagt, also das fügt man noch an sozusagen als abschließenden Lobpreis, aber es ist nicht Teil des Vater Unsers. Wie gesagt, das Vater Unser selbst ist eine Zusammenfassung all dessen, worum es Jesus geht. Der heilige Augustinus sagt, geht sämtliche Gebete durch, alles werdet ihr im Vater Unser enthalten finden. Es ist das Grundgebet der Kirche, weil es das Gebet des Herrn ist. Und das ist schon wichtig, sich bewusst zu machen, wenn wir beten, auch wenn wir ein anderes Gebet als das Vater Unser beten, auch wenn wir mit eigenen Worten beten, wenn wir in der Stille beten, es ist in Wirklichkeit immer das Gebet Christi, an dem wir teilnehmen können. Christus soll in uns beten. Das ist ja das Schöne, dass man gerade im Gebet dann diese Verbindung mit Christus pflegt, der unser Zugang zum Vater ist. Ganz besonders deutlich wird es eben, wenn man das Gebet des Herrn selbst, das Vater unser, betet. Ich habe schon gesagt, es wird gesehen als die Zusammenfassung auch des Evangeliums. Gleichzeitig ist es das Gebet der Kirche. Die Kirche als die Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen wollen, hat gemeinsam dieses Gebet. Auch aus der Didache stammt sozusagen die Weisung, der Christ sollte das Vaterunser dreimal am Tag beten. Früh, zum Mittag und am Abend oder so. Nicht? Darauf nimmt die Liturgiereform im Zweiten Vatikanischen Konzil Rücksicht, indem sie für das Stundengebet, also das Gebet, das nach Tageszeiten geordnet ist, auch das Vaterunser wieder eingeführt hat, nämlich in der Früh bei den Laudes und am Abend bei der Vesper und dann mit der Messe, die man auch täglich feiern kann, kommt man wieder auf diese drei Vaterunser pro Tag. Ist aber niemandem verboten, auch sonst, wenn er nicht zur Stundengebet betet oder nicht die Heilige Messe mitfeiert unter der Woche, darf man natürlich auch dreimal am Tag das Vaterunser beten. Das ist eine sehr alte christliche Tradition. Das Vaterunser spielt eine sehr große Rolle, das wird uns heute gar nicht mehr oft so bewusst, wenn wir an die Kindertaufen denken, aber es spielt eine sehr große Rolle in der Vorbereitung auf die Taufe. Wenn ein Erwachsener getauft wird, durchläuft er verschiedene Vorbereitungsschritte und ein ganz wesentlicher Schritt ist die Übergabe des Vaterunsers. Also jetzt kannst du auch schon das Vaterunser beten. Auch in der Tauffeier wird dann feierlich das Vaterunser gebetet, sozusagen mit dem Neugetauften, schon das erste Mal kann er sozusagen als jemand, der ganz mit Christus verbunden ist, damit beten. In der frühen Kirche, vor allem in den Verfolgungszeiten, war das natürlich auch ein geistiger Vorgang, das Vaterunser anzunehmen als das eigene Gebet, aber es hat auch etwas sehr Praktisches gehabt, weil wenn jemand das Vaterunser konnte, hat man gewusst, das kann nicht so ein Spion sein oder so, nicht? Also es war auch etwas, was man sehr augenscheinlich gemerkt hat, der gehört zu uns, wenn er dieses Gebet spricht. Das kommt vielleicht jetzt langsam wieder, wenn es immer mehr Menschen gibt, die derartig fernstehend sind, dass sie gar nicht mehr das Vaterunser sagen könnten. Ja, gibt es leider immer mehr. Aber wenn jemand das Vaterunser noch sprechen kann, dann muss einmal irgendwas da gewesen sein. Ja. Und schließlich hat das Vaterunser natürlich in der Feier der Eucharistie von Anfang an immer schon einen sehr wichtigen Platz. Hier weist der Katechismus darauf hin, dass das Vaterunser, das in der Eucharistie gebetet wird, auch den endzeitlichen Charakter der Eucharistie ausdrückt. Was soll das heißen? Wir feiern Tod und Auferstehung Jesu, wir feiern schon die Vollendung, die für die ganze Welt erst kommen soll. Wir sind jetzt schon so weit, sozusagen. Deswegen können wir auch jetzt schon das Vaterunser beten, wir können jetzt schon sozusagen zum Ziel kommen, nämlich dem Vater im Himmel. Also nirgendwo passt das besser hinein, als wenn man die Eucharistie feiert, wo sozusagen der Himmel eigentlich schon begonnen hat. Deswegen hat das die Vaterunser auch an sehr prominenter Stelle unmittelbar vor Empfang der Heiligen Kommunion seinen Platz. Wir kennen die Einleitung, wie man in der Heiligen Messe eingeladen wird, das Vaterunser zu beten. Da heißt es in der ersten eigentlichen Einleitung, also der Weisung des Herrn gemäß und so weiter, wagen wir zu sprechen. Wir trauen uns jetzt, dieses Gebet zu sprechen. Das ist auch schön, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit Mose, der sich den brennenden Dornbusch annähert, wagt dorthin zu kommen, von Gott aufgefordert wird, seine Schuhe auszuziehen aus Ehrfurcht, ja. Später dann der Tempel, wo der hohe Priester es gewagt hat, ins Allerheiligste hineinzugehen. Das Vaterunser zu beten, ist sozusagen, es sich zu trauen, Gott so nahe zu kommen. Ja. Das heißt nicht, dass es sozusagen eine Überwindung von Angst wäre oder sonst etwas, sondern dass einem bewusst wird, wie groß dieser Vorgang ist, dass wir jetzt Gott unseren Vater nennen werden. Wir treten ein in das Allerheiligste, in das Leben des dreifaltigen Gottes. Also in dieser Gesinnung sollte man das Vaterunser auch immer beten, auch wenn man es alleine betet. Wie groß ist das, was jetzt passiert, wenn man Gott als den Vater anspricht? Und da beginnen wir schon mit dem eigentlichen Text des Vaterunsers. Vater. Bei dem Wort bleibt man gleich hängen. Ja. Wie gesagt, wir sind sehr daran gewöhnt, Gott unseren Vater zu nennen. Und es soll auch so sein, dass wir daran gewöhnt sind. Aber vielleicht ist es ganz gut, sich heute mal neu auch Gedanken darüber zu machen, dass Gott als den eigenen Vater anzusehen, etwas ein unglaubliches Geschenk ist. Nicht etwas, was wir uns selbst machen könnten. Wir haben jetzt beschlossen, wir sagen, wir sind halt die Kinder Gottes. Nein, der Vater ist auf uns zugetreten, indem der Sohn Mensch geworden ist, um uns in seine Nachfolge zu berufen. Durch ihn können wir jetzt Vater sagen. Nur in Christus können wir Gott unseren Vater nennen. Nicht von uns aus. Gleichzeitig ist es ein großes Lob Gottes, wenn wir ihn Vater nennen. Es wäre ein großes Missverständnis, wenn man meint, so, wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir so auf Schulterklopfebene. Vielleicht ist das in Zeiten, wo ein bisschen der Respekt vor den Eltern nicht mehr so gelebt wird, wie es früher irgendwie selbstverständlicher war, die Gefahr groß. Es ist ein sehr vertrauter Umgang und trotzdem ein sehr respektvoller, ehrfürchtiger Umgang. Und es ist ein großes Lob, wenn man Gott den Vater nennt, weil es natürlich ausdrückt, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, dass er sich von uns Vater nennen lässt. Gleichzeitig bedeutet es, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir ihn Vater nennen, wie in einer natürlichen Familie ja auch, oder einer Familie hier auf der Erde, dass die Kinder dem Vater ähnlich sind. Ja? Je ähnlicher sie sind, desto mehr streiten sie als Menschen oft. Aber in unserer Beziehung zu Gott sollte es eigentlich nicht so sein. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sollten wir von seiner Art sein. Dann sollten wir von seinem Wesen sein. Und Gott ist die Liebe. Also allein diese Tatsache, dass wir Gott Vater nennen, im Vater unser, ist schon ein Ansporn für uns, ihm ähnlich werden zu wollen. Christus spricht oft davon, dass der Vater selbst unser Vorbild ist. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja. Gott selber ist unser Vorbild. Als seine Kinder wollen wir ihm nacheifern. Ja. Wie gesagt, das wäre, wenn wir es aus uns selbst heraus tun wollten, Eine unglaubliche Anmaßung. Wir wollen sein wie Gott. Das ist ja die Ursünde. So hat doch alles, die ganze Misere begonnen, dass Adam und Eva sich einreden lassen haben, dass sie sein können wie Gott, nicht? Und dann ist alles kaputt gegangen, das ganze Paradies. Und plötzlich machen wir das jetzt. Wir können das machen, weil Gott sich uns angenähert hat, weil er uns das anbietet. Ja? Also das, was die Ursünde ist, sich es selbst nehmen zu wollen, ist, wenn man es als Geschenk annimmt, die Erfüllung. Ja? Gleichzeitig sollte einem, glaube ich, auch bewusst sein, und das ist sehr wichtig für unseren Glauben, dass wenn wir Gott Vater nennen, dass wir uns über unsere Beziehung zu ihm klar werden. Zu einem Vater hat man eine affektive Beziehung. Das heißt, man hat ihn einfach lieb. So sollte es sein. Es gibt viele Familien, wo das nicht funktioniert und so weiter. Aber das Normalste von der Welt ist, dass die Kinder ihre Eltern gern haben. Und die Eltern ihre Kinder gern haben, dass man sich lieb hat. Das heißt, unser Umgang mit Gott ist nicht nur irgendein Intellektueller und wir stellen uns jetzt vor, und das könnte so sein und theologisch ist das jetzt geklärt, dass das so und so ist, sondern man freut sich, mit ihm beisammen zu sein, man freut sich, ihn anzusprechen, eben diese affektive Liebe zu haben. Ich habe einmal eine Firmenstunde erlebt, wo der Firmenbegleiter eine sehr schöne Idee gehabt hat, finde ich, die ein bisschen auch mutig war, nämlich, weil er über Gott Vater sprechen wollte, hat er die einzelnen Firmenkandidaten in der Gruppe erzählen lassen, wie sind eure Väter? Wie sind eure Väter? Und wir haben auch erzählt, er und ich, das war sehr spannend. Und da sind ganz verschiedene Dinge gekommen, und das weiß man ja, wie das in Familien oft ist. Ganz glückliche Erzählungen, sehr problematische Erzählungen, es sind so Leute, die sagen, ich kenne die nicht und so nicht. Also sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn man gefragt hat, wie hättest du deinen Vater gern? Wie sollte er denn sein? Ist plötzlich völlig klar gewesen. Nicht? Und das ist sehr schön. Also das ist in den Menschen drin und man weiß, was Vaterschaft eigentlich bedeutet. Wir haben so einen Vater im Himmel. Wir beten nicht nur Vater, sondern wir beten Vater unser. Wir können so lange reden, wir sind das beim zweiten Wort. Ja. Wir beten Vater unser. Und auch das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Wenn wir, jeder für uns, Gott unseren Vater nennen, braucht man ein bisschen überlegen, da sind wir eigentlich Geschwister. Ja? Und das heißt, wer sich an Gott wendet, das Verhältnis zu Gott pflegt, der wird auch mit seinen Mitchristen in engere Verbindung rücken können. Der wird sich viel mehr als seine Brüder und Schwestern annehmen können. Deswegen ist es niemals ein Gegensatz, zu sagen, ich wende mich an Gott und ich bemühe mich um ein gutes Verhältnis zu Gott und ihn zu verehren und den Bemühen, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein und guten Kontakt zu haben. Das bedingt einander. Ja. Wenn Gott unser Vater ist und wir beten ihm nicht mein Vater, sondern Vater unser, tun wir das als Gemeinschaft. Tertulliane ist schon oft zitiert worden, ein frühchristlicher Theologe, hat den schönen Satz geprägt, unus Christianus, nullus Christianus. Ein Christ ist gar kein Christ. Christ sein heißt immer auch Teil einer Gemeinschaft zu sein. Deswegen ist ja die Kirche an sich auch unabdingbar für gelebtes Christentum. Das ist so von Christus auch so gedacht. Und gleichzeitig ist Gott den Vater zu nennen und unseren Vater zu nennen auch schon ein Glaubensbekenntnis. Nämlich das, was uns verbindet. Das Glaubensbekenntnis, das dann von später auch ausformuliert worden ist, sozusagen in seinen Einzelheiten, ist eigentlich da schon vollkommen enthalten. Wenn Gott unser Vater ist, warum ist Gott unser Vater? Weil Christus sein Sohn ist, der unser Erlöser aus der uns hineingenommen hat durch sein Leiden und seine Auferstehung in diese Gotteskindschaft. Er will uns in den Himmel führen und so weiter. Also wenn man sich das Glaubensbekenntnis anschaut, das wir ja schon besprochen haben, ist das eigentlich alles wie in einem Brennpunkt in dieser Anrede Gottes als Vater unser schon enthalten. Das heißt, Gott den Vater zu nennen, unseren Vater zu nennen, ist immer auch ein Glaubensbekenntnis, das man ablegt, gemeinsam. Wir beten, Vater unser im Himmel. Was ist dieser Himmel? Eine scheinbar sehr schwierige Frage. Wie soll man sich den Himmel vorstellen? Was soll das alles bedeuten? Mir hat einmal jemand gesagt, man kann sich den Himmel vorstellen, wie man will, so schön und so bunt und mit weiß ich was für Dingen da drinnen. Man wird auf keinen Fall enttäuscht sein, wenn man da wirklich sieht. Die glaube ich, theologisch und sachlich richtigste und umfassendste Aussage, die man über den Himmel treffen kann. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Gott ist es, der den Himmel ausmacht. Es ist nicht der Himmel da und dann wohnt dort halt auch der liebe Gott, weil er sich das gesucht hat, sondern es ist der Himmel, weil man bei Gott ist. So wie die Definition auch der Hölle, das nicht bei Gott sein ist. Das macht den Himmel aus. Ja? Das heißt, wenn wir beten, Vater unser im Himmel, ihn ansprechen als den, der im Himmel ist, und dann womöglich auf die Idee verfallen, Gott ist also sehr weit weg, weil er ist ja im Himmel und ich bin ja hier auf der Erde. Und ich spreche jetzt jemanden an, der so irgendwie, eigentlich hört er mich überhaupt nicht von so weit weg, hat überhaupt Interesse für mich und so weiter. Das ist kein christlicher Gedanke. Ja, sondern wir sprechen Gott an, der im Himmel ist, und dadurch sind wir eigentlich im Himmel, weil wir bei Gott sind. Der Himmel beginnt für uns jetzt schon, weil wir bei unserem Vater sind. Und das erklärt auch, was den Himmel ausmacht. Nicht? Der Himmel wird sozusagen auf die Erde heruntergezogen. Christus führt uns ein in den Himmel, schon hier auf der Erde. Ja? Und schön ist es, wenn das auch sozusagen äußerlich sichtbar wird. Wenn Christen miteinander leben und es wirklich schön ist, wenn sie miteinander leben und sie nicht nur denken, jetzt reißen wir uns alle mal zusammen, damit es später dann schön wird, sondern wenn es jetzt schon schön wird, weil wir christlich miteinander leben. Wir sprechen Gott an als unseren Vater, der im Himmel ist, und dadurch treten wir selbst eigentlich schon ein in diesen Himmel. Das Vaterunser besteht dann aus 7 Bitten. Und wie gesagt, das Vaterunser ist eine Grundform des Betens und auch eine Schule des Betens. Und wenn man schaut, was die ersten Bitten sind, die wir an Gott richten, sind das lauter Dinge, die Gott unmittelbar betreffen. Ich werde es genauer sagen gleich alles. Aber das ist schon mal das Erste, was man sich anschauen kann. Nämlich, das ist eine Grundregel, wenn man so will, fürs Beten. Wenn ich beten will, ist es immer gut und notwendig, mich selbst vorher, wie man das so nennt, in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Da denkt man sich, naja, was muss ich mich da versetzen? Gott ist ja immer und überall da und er wohnt in meinem Herzen und so weiter. Sich in die Gegenwart Gottes zu versetzen, bedeutet, dass ich mir dessen bewusst werde, dass ich jetzt Gott begegne. Ja. Und was bringt das Vaterunser uns bei? Ja, das Erste, was wir tun, wenn wir das Vaterunser beten, ist, uns wirklich um die Angelegenheiten Gottes anzunehmen, ihn zu kümmern, ihn anzusprechen als unseren Vater. Er ist wirklich da. Es ist eine persönliche Begegnung. Was ist das Erste, was wir beten, wenn wir Vaterunser im Himmel? Geheiligt werde dein Name. Jetzt muss man sich aber kritisch selbst fragen, wenn man persönlich betet beim Abendgebet, würde man so etwas auch als die erste Bitte aussprechen, wenn man jetzt einen anstrengenden Tag hinter sich hat, man hat mit verschiedenen Leuten streiten müssen oder hat es zumindest getan und hat man Sorgen und dann hat man irgendein Wehwehchen und dann weiß man schon, was morgen auf einen zukommt und so weiter. Da hat man viele Bitten an den lieben Gott, nicht? Da will man ihm alles sagen und jetzt soll er sich um mich kümmern und er soll mich trösten. Würde man so leicht auf die Idee kommen, als Erster zu bitten, so als Erstes, und das Wichtigste ist mir jetzt einmal, dass dein Name geheiligt werde. Also nämlich, wir wissen, was das bedeutet. Gott muss ja nicht heiliger werden, er ist durch und durch heilig, er ist die Quelle aller Heiligkeit. Geheiligt werde dein Name heißt, dass er in seiner Heiligkeit erkannt wird. Dass die Menschen ihn annehmen als der er ist. Ja? Dass er angebetet wird. Gott braucht das für sich nicht. Aber das wäre mir ein Anliegen, dass das geschieht. Das ist doch, lieber Gott, bitte mach, dass die Menschen dich anbeten. Dass sie zu dir finden. Nicht? Interessant, dass wenn Christus uns sein Gebet beibringt, das ist die erste Bitte. Ja? Dass der Name Gottes geheiligt werde. Er soll sozusagen vor unseren Augen erstrahlen. Ihm soll alle Ehre zuteil werden. Das ist mein erstes Anliegen. Ja? Vom heiligen Ignatius weiß man, dass auf jeden Zettel, den er geschrieben hat, alles zur höheren Ehre Gottes hat immer drauf geschrieben. Majorem Dei Gloriam ist auf jeden Zettel gestanden. Auf eine Einkaufsliste geschrieben hat er das drauf geschrieben. Ja? Alles, was ich mache, soll zur höheren Ehre Gottes sein. So sollen wir beten. Wie gesagt, man kann es immer vergleichen mit seinem persönlichen Abendgebet, ob einem dieser Wunsch auch so unbedingt sofort kommt. Christus bringt es uns bei, dass das an erster Stelle steht. Gleichzeitig bewirkt aber die Heiligung des Namens Gottes eine Erhöhung des Menschen. Ja? Also wenn wir schauen zum Beispiel auf die Geschichte des Volkes Israel, dann besteht die zusammengefasst darin, dass ein Volk Gott angenommen hat, um ihm vollständig zu gehören und ihn zu heiligen, ihn zu verehren. Und das macht die Bedeutung dieses Volkes aus. Deswegen ist es das auserwählte Volk, deswegen ist es so wichtig und so schön, ja, dieses Volk Israel. Ist es selbst heilig geworden. Also den Namen Gottes heiligen zu wollen, darum zu bitten, erhebt den Menschen selber natürlich auch in seinem Menschsein. Und die Wirklichkeit, so schreibt es der Katechismus, enthält diese erste Bitte nach der Heiligung des Namens Gottes eigentlich auch alle übrigen Bitten schon. Die werden sozusagen nur noch entfaltet jetzt. Ja? Weil alles, was Gutes geschieht in der Welt, am Positiven, das heiligt, dazu wird der Name Gottes geheiligt. Als nächstes, wir sind immer noch nicht bei sehr alltäglichen Bitten, beten wir darum, dass das Reich Gottes komme, dein Reich komme. Was ist mit Reich gemeint? Reich ist die Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Paulus schreibt im Römerbrief, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Nicht Essen und Trinken, nicht äußere Dinge, nicht Dinge, wo wir sagen, jetzt geht es uns endlich gut, sondern diese schönen Werte, ja, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Dass Gott wirklich zur Herrschaft gelangt, dass die Welt wirklich von Gott bestimmt wird, das soll unser innigster Wunsch sein. Das sollen wir erbitten. Man muss sich die Frage stellen, wie äußert sich das, wenn das Reich Gottes Platz greift in unserer Welt? Ich glaube, und darauf weist der Katechismus auch hin, es wäre verkürzt und ein Fehler, es gleichzusetzen mit dem Fortschritt der menschlichen Gesellschaft alleine, so im Sinne des Humanismus. Wenn ich sage, also wenn das Reich Gottes ist dann da, wenn sozusagen unsere Probleme gelöst werden. Ja. Das Reich Gottes ist immer noch mehr, immer noch Größeres. Ganz interessant, wie zum Beispiel Benedikt XVI. Der über die Liebeswerke der Kirche schreibt, die natürlich da sind, um das Reich Gottes sozusagen auch zum Durchbruch zu verhelfen, die notwendig sind für unser christliches Leben. Und da stellt er das Gedankenexperiment an, was wäre eigentlich, wenn wir alle Probleme gelöst hätten. Ja. Wenn jetzt Liebeswerke nicht mehr notwendig wären, da sind keine Arme mehr, um die man sich sorgen muss und so weiter. Er sagt, das wäre für die Kirche unmöglich. Nämlich nicht, dass man sich freut, dass es Arme gibt. Ja, natürlich müssen wir. Aber das gehört zum Wesentlichen dazu, dass wir immer noch schauen, dem anderen etwas schenken zu können, dem anderen noch etwas tun zu können, Liebe leben zu können. Ja? Deswegen merkt man, das Reich Gottes ist immer sozusagen noch ausgestreckt auf die Ewigkeit. Erst im Himmel erfüllt sich das dann endgültig. Deswegen muss man darauf hinweisen, dass dieses Reich Gottes nicht deckungsgleich ist mit einer rein menschlich gesehenen gerechten Gesellschaft. Wir sind eh weit davon entfernt, also die Sorgen müssen wir uns vielleicht eh nicht machen. Die nächste Bitte im Vater Unser heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen jemanden, den ich sehr gut kenne, der hat mir gesagt, na, das lasse ich immer aus. Und ich war natürlich so ein frommer Mensch, ja. Und ich war so ehrlich schockiert. Ich habe gedacht, wie kann man das machen? Das ist eine Frechheit. Wie kann man für eine Bitte vom Vater Unser auslassen? Was für eine Blasphemie. Ja. Aber wie ich dann ein bisschen darüber nachgedacht habe, war ich eigentlich sehr beeindruckt. Nämlich, ich finde es nicht schön, wenn man es auslässt. Aber ich bete das alles ohne Ende Problem und 100-mal ohne irgendwie drüber nachzudenken. Dass jemand das Vater Unser so bewusst betet, dass er drüber stolpert und sagt, ach, das tut im Moment durch mich schwer. Ich war ein Mensch, der gerade wirklich was durchgemacht hat. Man sagt, also jetzt, das heißt dann immer, der Wille Gottes und so weiter. Also im Moment will ich das nicht. Ja? Und das hat mich aber allein deswegen beeindruckt, dass da ein Mensch wirklich so ernst nimmt, was er da sagt. Ja? Und ich weiß, dass dieser Mensch dann sehr wohl weiter gebetet hat, wieder diese Bitte wieder gebetet hat, aber eben sehr, sehr bewusst. Und das finde ich schön. Wenn wir beten und den lieben Gott wirklich bitten, dass sein Wille geschehe. Wirklich, das soll passieren, was er will. Wenn wir so auf unser Leben schauen, was sind eigentlich die Grundlagen der Entscheidungen, die wir treffen? Warum mache ich das jetzt und das andere nicht? Na, weil das eine mir mehr bringt vielleicht. Was auch immer, was ich halt gerade brauche. Anerkennung, Geld oder Freude oder Lust oder sonst was, nicht? Oder was sind die Grundlagen? Oder vielleicht Anerkennung? In Wirklichkeit sollte die einzige Grundlage für unsere Entscheidungen sein, ist es das, was der liebe Gott will? Und wenn ich danach suche, und wenn ich das erkannt habe, dann mache ich's. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und viele Leute haben dann eben Angst, so wie diese Person, von der ich gerade erzählt habe, denken, wenn der liebe Gott das auch noch will und das noch und so, irgendwann bleibe ich auf der Strecke, ich schaffe das nicht mehr. Ja? Vielleicht ist das ein Gedanke, der vielleicht den einen oder anderen von uns auch schon einmal beschlichen hat. Christus bringt uns bei, darum zu beten, dass der Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was müssen wir darum beten, dass im Himmel der Wille Gottes geschieht? Sehr klar. Wo denn sonst? Christus bringt uns bei, zu erkennen, warum ist das im Himmel so schön? Was ist eigentlich der, warum ist der Himmel so toll? Weil dort der Wille Gottes geschieht. So, und jetzt beten wir darum, dass auch auf Erden sein Wille geschehen soll. Das, womit wir oft zu kämpfen haben, weil wir den Willen Gottes noch nicht durchschaut haben, weil wir noch nicht verstehen, wohin Gott uns führen will und jetzt nur erkannt haben, okay, ich weiß, es richtig ist, aber es ist wahnsinnig mühsam. Ja, warum soll ich das jetzt machen? Christus bringt uns bei, vertrau doch. Bitte darum, dass der Wille Gottes geschieht und da wird es auch so schön werden wie im Himmel. Ja. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was ist der Wille Gottes? Was will eigentlich Gott von uns? Das ist gar nicht so eine dunkle Sache, nach der wir dauernd forschen müssen und irgendwelche dunklen Kanäle erfahren wir es dann. Der Wille Gottes für uns ist sehr einfach. Christus fasst ihn zusammen mit dem Doppelgebot der Liebe. Ihn, unseren Gott, lieben aus ganzer Kraft, mit all unseren Kräften, aus ganzem Herzen, mit all unseren Kräften und den Nächsten wie sich selbst. Das sind alle Gebote. Ja? Das sind der helfendste Gebote, das sozusagen auszufalten und besser zu verstehen und wirklich in den Alltag umsetzen zu können, aber was Gott von uns will, ist relativ klar. Und es ist eigentlich sehr spannend, wenn man sich überlegt, in irgendwelchen Entscheidungen und so weiter, wenn ich wirklich wissen will, was der liebe Gott von mir will, schaffe ich schnell drauf zu kommen. Ja? Also, was sein Wille ist. Ja? Also, so schwierig ist es auch wieder nicht. Der heilige Maximilian Kolbe wollte mal den Menschen erklären, was Heiligkeit bedeutet, nämlich so zu werden, wie der liebe Gott einen haben will. Er hat gesagt, das ist eine ganz einfache Formel. Heiligkeit ist, und da hingeschrieben, groß W auf eine Tafel ist gleich klein W. Große W ist der Wille Gottes, das kleine W ist mein Wille. Heilig sein heißt, dass ich dasselbe will wie der liebe Gott. Das ist in Wirklichkeit auch eine Beschreibung für den Gehorsam. Der Gehorsam ist nicht, dass man zähneknirschend den Willen eines anderen erfüllt, auch nicht zähneknirschend den Willen Gottes erfüllt, sondern dass man dasselbe will, was der andere will und es deswegen macht. Und wie gesagt, selbst wenn man es noch nicht verstanden hat, sagt, ich weiß es nicht, aber wenn du, lieber Gott, das willst, dann will ich es auch. Dann mache ich es nicht nur, ich will es auch. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, lehrt uns Christus beten. Im Evangelium gibt es immer wieder Stellen, wo das Brot eine große Rolle spielt, bis hin zur Eucharistie natürlich, aber wo das Brot, nicht nur im Evangelium, sondern überhaupt in der Heiligen Schrift, Zeichen der Liebe Gottes ist. Das Volk Israel, das durch die Wüste wandert, unwillig wird, weil sie nicht genug zu essen haben, ihrer Meinung nach, es kommt Brot vom Himmel. Also weiter geht es nicht, dass Gott ihnen das schenkt. Das von der wunderbaren Brot, ich denke an die wunderbare Brotvermehrung, die Christus wirkt, wo die Menschen merken, wer bei Christus ist, geht nicht hungrig nach Hause. Ja, das sind natürlich Zeichen. In einem Gleichnis, das Jesus selber verwendet, was wäre das für ein Vater, der seinen Sohn, der um Brot oder Fisch oder sonst was bittet, zum Essen, was anderes gibt, einen Skorpion oder eine Schlange. Ja? Das ist doch das Klarste von der Welt, das Brot, das man zu essen bekommt vom Vater. Das ist mehr als nur sozusagen das, was man jetzt gerade braucht, sondern es ist wieder Ausdruck dieser Beziehung, die man hat zueinander. Und Gott jetzt um das tägliche Brot zu bitten heißt, und das bringt uns Christus bei, sehr wohl, genauso um die ganz alltäglichen Dinge zu bitten, die man notwendig hat. Das heißt, christliches Gebet muss sich nicht darauf erstrecken, dass man nur um geistige Dinge bittet. Ja. Vielleicht kennen das manche, es gibt vom C.S. Lewis, einen sehr witzigen anglikanischen Schriftsteller, der inzwischen gestorben ist, ein Buch, das heißt Anweisungen an einen Unterteufel. Ja. Und ist einfach der Inhalt des Buches, ein kleines Büchlein, nur ist, dass also der Oberteufel dem Unterteufel schreibt, Dienstanweisungen gibt, wie er also den ihm zugeordneten Menschen zu behandeln hat. Ja, also wie er ihn verführen kann und so weiter. Und wie er ihn abbringen kann vom Guten und so weiter. Das ist wirklich lustig auch geschrieben. Und da schreibt einmal der Oberteufel an den Unterteufel, bitte, du musst ihm beibringen, deinem der Anvertrauten, er soll ruhig beten für seine alte Tante, aber nur um geistige Dinge. Nur um, dass sie heiliger wird. Dass sie heiliger wird. Er soll nicht darum beten, dass ihre Rückenschmerzen weggehen. Weil kann eine Versuchung sein, dass man immer nur so sagt, es geht nur ums Geistige. Nein, das konkrete Leben leben wir mit Gott. Deswegen bringt uns Christus bei, ums tägliche Brot zu beten. Ja? Und damit ist natürlich alles gemeint, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Ja? Und in Wirklichkeit ist auch das ein Gotteslob. Über das Gebet haben wir schon öfter gesprochen. Es ist ein Gotteslob, wenn ich voller Vertrauen um konkrete Dinge bitte, weil dann rechne ich ja damit, dass Gott mich auch erhört, sonst wäre es ja blöd. Ich müsste ja Angst haben, dass dadurch mein Glaube zu leiden könnte, daran mein Glaube leiden könnte, dass Gott mich dann nicht erhört. Nein, ich sollte um konkrete Dinge bitten, weil Gott mein Vater ist. Also auch um die materiellen Dinge, die ich brauche. Gleichzeitig wieder fällt auf, Christus bringt uns bei, wir sollen beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das Vaterunser ist ein Wir-Gebet, ein Gemeinschaftsgebet. Nicht gib mir mein Brot, der Rest ist mir wurscht. Ja? Also, das Vaterunser zu beten, bringt einen auch bei, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Beziehung zum Vater, die uns untereinander verbindet. Das Vaterunser zu beten, bringt uns bei, auch die Bedürfnisse der Gemeinschaft in den Blick zu bekommen und sie zum eigenen Anliegen zu machen. Ja? Wenn man sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Man betet dann plötzlich nicht nur um die ureigensten Anliegen, sondern betet vielleicht wirklich für die Rückenschmerzen des Nachbarn oder der Tante oder sonst etwas. Von Christus wissen wir natürlich auch, wie er es sagt, nicht nur vom Brot lebt der Mensch. So hat das die Kirche immer diese Bitte um das tägliche Brot auch verstanden, um eine Bitte als eine Bitte um geistliche Dinge. Es ist kein Zufall, dass Christus das ureigentlichste Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, nämlich Brot, genommen hat zur Einsetzung des Größten und Übernatürlichsten, was wir hier auf der Erde tun können, nämlich die Feier der Eucharistie. Weil wir in diesem Leben sozusagen das Übernatürliche leben sollen. Deswegen hat die Kirche immer schon diese Bitte um das tägliche Brot auch als eine Anspielung auf die Eucharistie verstanden, das Brot des Lebens, das wir empfangen können. Dass wir mit Christus verbunden und so an den Vater verschenken können, wie das in der Eucharistie eben geschieht. Nochmal, unser tägliches Brot gib uns heute, heißt, dass wir wirklich fest mit Gott rechnen. Es ist kein Zeichen von Glauben, wenn man betet, lieber Gott, bitte, das brauche ich jetzt, aber wenn du mal Zeit hast und sie will dich nicht zu nahe treten und so weiter, und man fühlt sich immer sehr, sehr zurückhaltend und höflich, in Wirklichkeit ist das Zeichen eines Unglaubens. Wer aus dem Glauben heraus betet, der traut sich konkret zu sagen, ich brauche das heute. Ja? Wenn es so ist, ja? Nicht um Gott jetzt sozusagen auf die Probe zu stellen, sondern dass man sich wirklich so betet, dass man mit Gott rechnet für sein eigenes Leben. Es gibt sehr schöne Geschichten von Menschen, die um materielle Dinge gebetet haben. Ich habe den Volksschulkindern einmal erzählt, eine Geschichte, wo Großschwestern, Evangelische, also das ist eine Gemeinschaft, gebetet haben, ich habe das letzte Mal schon erzählt oder nicht, ich weiß nicht, haben gesagt, wir brauchen einen kleinen Bus. Und die Schwester hat, damit die Kindergartenkinder, die sie betreut haben, das irgendwie mitvollziehen können, hat sie einen Bus an die Tafel gezeichnet mit einer Kreide, hat aber nur eine grüne Kreide gehabt, also hat sie mit grüner Kreide den Autobus hingeschrieben. Und eine Woche später kommt jemand und schenkt ihnen einen grünen Kleinbus. Und dann habe ich gesagt, aha, schön, dass das geht. Und dann später wollten sie einen Esel haben und haben gesagt, das machen wir jetzt wieder, wir beten jetzt um einen Esel. Also hat sie diesmal eine gescheite Kreide gehabt, hat sie also einen Esel an die Tafel gezeichnet. Und jetzt haben sie um den Esel gebetet mit den Kindern. Kleiner Tipp übrigens am Rande, das Gebet von Kindern ist unglaublich, das hat eine Macht, also das kann man ausnützen. Also das wollten die Schwestern auch, die Kinder haben gebetet um den Esel. Und es kommt wieder jemand, sagt, Schwester, brauchen Sie vielleicht einen Esel? Sagt, ja, gerne. Ja, ich sage, aber es tut mir eines nur leid, der Esel hat, es stört gar nicht, aber es fehlt ihm leider der Schwanz aus irgendeinem Grund. Und die Schwester schaut auf dieses Bild, das dort noch war, und sie hat vergessen, den Schwanz zu malen. Ja? Und warum macht der liebe Gott solche Sachen? Damit wir merken, dass er es ist, der unser Gebet erhört. Ja? Und ich rate immer nur, ausprobieren. Ausprobieren, ausprobieren. Gerade bei dieser Bitte um das tägliche Brot kann uns vor allem eines auch bewusst werden, was das Gebet allgemein betrifft. Nämlich, dass, so wie es Christus sagt, nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. So wie das Brot uns die Stärkung für das leibliche Leben ist, brauchen wir das Gebet als Stärkung für unser geistliches Leben, für unser übernatürliches Leben. Und ich stelle mir oft einen Menschen vor, der aus irgendeinem Grund nicht weiß, was Hunger ist. Nämlich, er hat zwar Hunger, aber er weiß nicht, was das bedeuten soll. Da denkt sich, vielleicht bin ich krank, da habe ich so einen Magendrücken. Ja? Was ist das? Und er weiß auch nicht, was er dagegen machen soll. Ja? Muss ja furchtbar sein. Da denkt sich, um Gottes Willen, jetzt muss ich schnell in die Sonne gehen, damit mein Hunger weggeht. Ja? Das geht nicht weg. Da muss ich schnell ein bisschen Bewegung machen. Und der Hunger wird immer schlimmer. Und er weiß nicht, was er dagegen machen soll. Er weiß nicht, was man essen soll. Ja? Können wir uns nicht vorstellen, wenn wir so aufgewachsen sind. Aber eigentlich muss das eine furchtbare Situation sein. Und es geht ihm vor allem sehr viel Schönes, weil, also, ich finde Essen was sehr Schönes. Man sieht es mir nicht an, aber es ist eine nette Sache, finde ich. Aber wie furchtbar wäre das, wenn man diesen Zusammenhang nicht sehen würde? Und jetzt glaube ich wirklich, dass es vielen Menschen so geht, die sehen den Zusammenhang nicht, wenn ihnen das Gebet fehlt. Die sind schlecht aufgelegt, die tun sich wahnsinnig schwer, sich zum Guten aufzuraffen. Die halten in den guten Dingen, zu denen sie sich vielleicht entschlossen haben, nicht durch. Die schaffen es nicht, einen Akt des Glaubens zu setzen, das anzunehmen, was das Evangelium uns sagt. Nicht, das geht alles nicht. Ich würde eh gerne, aber es geht nicht. Und die quälen sich und kämpfen und wissen nicht, dass die Stärkung fürs übernatürliche Leben das Gebet ist. Und wenn sie zu beten beginnen würden, wäre das alles ganz anders. Also, auch daran kann man denken, wenn man diese Bitte ausspricht, unser tägliches Brot gib uns heute, dass wir diese Analogie sehen zwischen der leiblichen Nahrung, die wir brauchen für unser natürliches Leben, und das Gebet und unsere Beziehung zu Gott, die wir brauchen für unser übernatürliches Leben. Auch darum bittet man eben, wenn man um das tägliche Brot betet, das natürliche Brot, genauso wie auch die Eucharistie. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, geht das Vaterunser weiter. Furchtbar, das ist doch ganz unpastoral, müsste man sagen, dass Jesus dauernd auf die Schuld zu sprechen kommt. Ja? Ich habe das leider schon oft gehört, dass Leute vorwerfen, als ob der Mensch da unten irgendwie Sünden hätte und wird niedergedrückt. Also Christus tut es jedenfalls. Ja? Vielleicht hat er von Seelsorge ein bisschen eine Ahnung. Ganz offensichtlich, weil es ganz wesentlich zum geistlichen Fortschritt dazugehört und zu der Vertiefung der Beziehung mit dem Vater im Himmel, dass man bereit ist, als ersten Schritt einmal die eigene Schuld überhaupt einzugestehen. Dass man bereit ist, einzugestehen, ich habe Dinge falsch gemacht. Ja? Nicht das irgendwie wegdiskutiert, auch nicht durch Psychologie und das sind nur Umstände oder in Wirklichkeit ist das gar keine Schuld und überhaupt. Sondern sagen, nein, ich habe was falsch gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Das ist ein sehr, sehr gesunder Vorgang, der in Wirklichkeit überhaupt nicht niederdrückt, sondern ganz im Gegenteil sehr, sehr befreiend ist. Vor allem dann, wenn man ja dann erleben kann, dass durch das Eingestehen der Schuld Gott einem diese Schuld auch wegnimmt. Aber das Eingestehen der Schuld ist die Voraussetzung dafür. Man kann nicht um Verzeihung bitten und zu sagen, ist eh nichts, aber verzeih mir halt. Es geht ja zwischen Menschen auch nicht. Wenn ich jemanden sehr gekränkt habe, kann ich auch nicht zu ihm hingehen und sagen, das ist mir eigentlich wurscht, was ich gemacht habe, aber verzeih mir halt. Das ist ja keine Versöhnung. Das heißt, das Eingestehen der eigenen Schuld ist die Grundvoraussetzung, die uns Christus hier beibringt, damit man eben dieses unglaublich schöne Erlebnis der Vergebung erleben kann. Und es macht vor allem, wenn man das tut, selbst barmherzig. Das ist etwas, was uns Gott ähnlich macht. Das klingt komisch, weil Gott hat keine Schuld. In Gott ist nichts Böses. Aber unsere Schuld kann uns dahin bringen, Gott ähnlich zu werden, weil eine ganz wesentliche Eigenschaft Gottes, die natürlich nichts anderes als Ausdruck seiner Liebe ist, ist, dass er barmherzig ist. Und wenn man selbst sich seiner Schuld bewusst ist und dass man selber nicht der Tollste ist von allen, dann tut man sich leichter, barmherzig zu sein, auch anderen ihre Schuld zu vergeben. Und deswegen beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich finde das ja auch wahnsinnig witzig, nämlich die Formulierung. Und man müsste wahrscheinlich einmal eine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben, über den Humor Christi. Wenn man genau schaut, gibt es unglaublich viele wahnsinnig witzige Formulierungen Dinge, wie Jesus das darstellt. Nämlich er bringt uns bei, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Das heißt nämlich, wenn ich jemandem böse bin und ich will ihm nicht verzeihen, ja, und jetzt bete ich das Vaterunser, weil ich ja so fromm bin, dann bitte ich den lieben Gott darum, mir meine Sünden nicht zu verzeihen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Also genauso wie ich dem anderen vergebe, so bitte vergib mir jetzt, lieber Gott. Bumm. Ja? Bitte, lieber Gott, könnte man genauso beten, lieber Gott, bitte meine Schuld vergib mir nicht. Bitte, die möchte ich weiter aufgeladen behalten. Das bedeutet es zu beten, wenn man nicht bereit ist, zu den anderen sozusagen zu vergeben. Darauf nimmt Christus das sozusagen, das nimmt er noch einmal heraus, wie er das Vaterunser den Jüngern beibringt, um noch einmal darauf hinzuweisen. Also vergebt den anderen, damit euch vergeben wird. Ja? Deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, versöhnt zu sein. Das ist eine Grundvoraussetzung fürs Beten überhaupt, damit man richtig beten kann. Christus sagt einmal, wenn du zum Altar gehst, um dein Opfer darzubringen, und du weißt, jemand hat noch was gegen dich, dann lass das Opfer vor dem Altar liegen und versöhn dich zuerst. Ja? Also, da wird es ganz deutlich, wir bitten um die Vergebung der Schuld, wir brauchen das, das ist ein sehr befreiender, schöner Vorgang, aber das muss immer beinhalten, dass auch wir bereit sind zu vergeben. Oft viel leichter gesagt als getan, das weiß ich, aber auch ein Geschenk, das man sich von Gott vielleicht erbitten kann, weil selber ist man der am meisten Beschenkte, wenn man zum Verzeihen bereit ist und es einem gelingt. Wir kennen das Gleichnis, das Jesus selber zu diesem Thema erzählt, von den beiden Knechten, von denen einen 100 Denare entlassen werden, weil er so drum bittet, einem werden 10.000 Talente erlassen, und der trifft dann einen anderen, der ihm 100 Denare schuldet, und den lässt das nicht, sondern den lässt er dann ins Gefängnis werfen. Wir kennen das Gleichnis. Und die endet dann damit, was ja recht interessant ist auch, das ist ja ein Gleichnis, das in einer Welt spielt, sozusagen, die die Leute damals gekannt haben, so ein Steuerpächter war das oder so. Aber dann sagt der König zu dem, er soll jetzt hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, also eigentlich in die Hölle. Ja. Plötzlich kippt dann dieses Bild in die Ewigkeit hinein. Ja. Weil Christus uns damit klar machen will, wenn du nicht vergibst, das kann für dich die Hölle bedeuten. Wenn du nicht bereit bist zu verzeihen. Ja. Du kannst nicht an der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes teilnehmen, wenn du es nicht machen willst. Das ist was Konkretes. Insofern, so komisch das klingt, und Christus uns sogar dazu auffordert, unsere Feinde zu lieben, ihn nicht zu verzeihen, zu lieben, vielleicht sollte man auch dankbar dafür sein, wenn es Menschen gibt, denen ich verzeihen kann. Denn mich bringt das voran in meinem geistlichen Leben. Wenn ich die Möglichkeit habe, barmherzig zu sein und anderen auch etwas zu verzeihen. Ja. Die nächste Bitte wirft, seit sie uns Christus beigebracht hat, große Fragen auf. Führe uns nicht in Versuchung, sollen wir beten. Und ich habe schon so oft gehört, dass man gesagt hat, naja, nein, nein, das ist ja falsch. Das heißt, führe uns in der Versuchung. So soll man das beten, so ist es gedacht. Nein. Wenn das so wäre, dann würden wir so beten. Ja? Dann hätten wir uns die ganzen Diskussionen in den letzten 2000 Jahren erspart. Ja? Christus hat uns beigebracht, führe uns nicht in Versuchung. Was soll das jetzt heißen? Ist das vorstellbar, dass der Vater im Himmel sich irgendwelche Fallen ausdenkt, über die wir dann stolpern? Also da mache ich da eine Versuchung dorthin und da mache ich eine Versuchung dahin und da hat er gesündigt, hat er Pech gehabt. Ja. Sondern, das kann man sich schwer vorstellen. Ja. Ist auch nicht so. Und trotzdem bringt uns Christus diese Bitte bei. Um sie richtig verstehen zu können, muss man sich vielleicht zuerst mal überlegen, was ist eine Versuchung? Eine Versuchung ist ein Umstand, der noch keine Sünde darstellt, sondern mir Anlass zur Sünde geben kann. Also, das muss auch in sich gar nichts Böses sein. Ja? Die Versuchung kann für mich sein, ein Mensch, der mir einfach auf die Nerven geht, ohne was Böses zu machen. Der ist nur liebevoll. Ja? Ich habe vor kurzem eine witzige Geschichte gehört, die passt halbwegs dazu. Wo in einer Pilgergruppe ist eine Klosterschwester allen so wahnsinnig auf die Nerven gegangen, weil sie so nett war. Und zwar hat sie die furchtbare Eigenschaft gehabt, über jeden Menschen immer noch was Nettes zu sagen. Und nichts Blöderes gibt es, wenn man so richtig gescheit ins Schimpfen kommt in einer Gruppe, was ja sehr lustig ist. Und hat sie immer noch was Nettes gesagt. Bis dann einmal jemand in der Gruppe gesagt hat, Schwester, das ist ja nicht zum Aushalten, Sie würden über den Teufel noch was Gutes sagen können. Und er sagt, Na, eins muss man ihm lassen, fleißig ist er schon. Also, nur als apropos. Also, Versuchung ist einfach ein Umstand, der mich zur Sünde hinführen könnte. Es muss in sich gar nichts Böses sein. Das kann für mich ja auch eine Bewerbung werden, wenn ich zum Beispiel einen Menschen, der es mir vielleicht ein bisschen schwer macht, ohne eigene Schuld, ja, trotzdem liebevoll behandle, trotzdem ertrage und so weiter, nicht? Kann ich dadurch wachsen. Auch das kann eine Versuchung sein, nicht? Ich muss immer mit meiner Willensentscheidung, das wird die Entscheidung sein, ob jetzt das Böse daraus entsteht oder nicht. Die Sünde passiert nicht mit mir, sondern die begehe ich. Ja, die Versuchung kann mir passieren, aber die Sünde begehe ich. Und natürlich gibt es Dinge im Leben, die mir begegnen, die in der Vorsehung Gottes, wie man das nennt, sozusagen von ihm auch geplant sind. Also wo man Dinge begegnet, die Gott auch für mich vorbereitet hat, um mich weiterzuführen. Ja? Und das können auch Bewährungsproben sein. Das kann es durchaus geben. Und das, worum es jetzt vor allem geht bei dieser Bitte, ist, dass wir Gott um die Haltung, in der wir dem Vater im Himmel begegnen. Nicht, dass wir sagen, so, hier bin ich, schau, was ich alles kann. Du kannst mich jetzt testen, mich bringt nichts um. Ich werde sicher nicht fallen. Ja? Mir passiert das nicht so wie den anderen. Ja? Genau diese Haltung hatte Christus den Pharisäern immer vorgeworfen. Du kannst mir gerne ein paar Versuchungen schicken. Ich werde nicht sündigen. Ja? Das ist eine furchtbare Haltung. Der heilige Philipp Neri, der schon zu Lebzeiten als Heiliger verehrt worden ist, den zu seinem großen Leidwesen, schon zu seinen Lebzeiten die Leute angerufen haben wie einen Heiligen, nicht? Der hat immer gebetet, bitte, lieber Gott, pass auf deinen Philipp auf, wenn du nicht auf ihn aufpasst, begeht er in der nächsten Sekunde eine ganz furchtbare Sünde. Ja? Und das ist keine Haltung von Duckmäusern, sondern das ist eine Haltung von Menschen, die wissen, woher die Kraft kommt. Nämlich nicht von ihm selbst, sondern von Gott. Und darum geht es in dieser Bitte. Bitte, lieber Gott, pass auf mich auf. Ja, lass die Versuchung nicht zu groß werden. Führ mich nicht in die Versuchung. Ja, lass mir nicht Dinge begegnen. Ich bin nicht so stark. Ja, und da geht es vor allem um die Haltung, die diese Bitte in einem selbst erzeugt. Weil alle unsere Bitten sind nicht etwas, was der liebe Gott sozusagen von uns gesagt bekommen muss, damit das erfährt. Auch wenn ich um einen grünen Autobus bitte, ist das nicht etwas, was der liebe Gott jetzt erfahren muss, weil vorher hat er nicht gewusst, dass die einen Autobus brauchen. Sondern die Bitten sind dazu da, damit mir bewusst wird, dass es der liebe Gott ist, der auf mich schaut. Dass er es ist, der mir das schenkt. Ja? So auch diese Bitte. Es geht vor allem um meine Haltung, in die ich geführt werden soll, wenn ich diese Bitte ausspreche, die eine bescheidene, demütige Haltung ist, die sich alles von Gott erwartet und nicht von der eigenen Kraft. Deswegen beten wir, führe uns nicht in Versuchung. sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist das Böse? Habe ich auch schon gehört. Na, den Teufel haben wir Gott sei Dank abgeschafft. Gibt es ja nicht mehr. Andere sagen dann, glaube ich, zu Recht, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg des Teufels, dass niemand mehr an seine Existenz glaubt. Weil das gibt ihm reiche, freie Bahn sozusagen. Es ist durchaus, die Evangelien sind voll davon, dass Christus mit dem Teufel umgeht, von ihm spricht. Es ist sehr wohl die Bitte und von der Macht des Bösen, nämlich auch des Bösen, der Person des Bösen, zu befreien, uns zu erlösen davon, dass er nicht Macht hat über uns. Alle, die eine Taufe mitfeiern, wissen, da gibt es wirklich den Exorzismus. Die Taufeltern schrecken immer sehr darüber, wenn ich jetzt das im Buch zeige, hier steht Exorzismus. Das Gebet um die Befreiung vom Satan, von der Macht des Bösen. Wer ist diese Person? Woher kommt das? Wie kann das sein, dass in der Schöpfung Gottes plötzlich so etwas existiert, der ganz böse ist? Der Luzifer heißt übersetzt Lichtträger. Das ist ein ganz ein positiver Name, der Name eines Erzengels, der von Gott geschaffen ist. Und so wie wir, haben auch die Engel die Möglichkeit gehabt, sich frei zu entscheiden. Für oder gegen Gott. Nicht so wie wir, die einmal so und ein bisschen wankelmütig und dann noch erkennen sie ein bisschen mehr was, dann werden sie weitergeführt im Leben, dann entscheidet man sich ein bisschen mehr von Gott, dann fällt man wieder und so weiter. Bei den Engeln ist das nicht so, weil die Engel vor dem Angesicht Gottes stehen und es nichts gibt, was sie noch mehr erfahren könnten. Ja, sie wissen schon alles. Und auf Grundlage dieser Schau Gottes haben sie ihre Entscheidung gefällt, ein für alle Mal. Die ändert sich auch nicht mehr, weil nichts dazukommt an ihrer Erkenntnis. Und deswegen haben die Engel, die sich ganz für Gott entschieden haben, sind ganz heilig. Wirklich, da ist nichts Böses mehr in ihnen. So wie wir auch hoffentlich sein werden, wenn wir im Himmel sind. Wir werden sein wie die Engel. Und die sich gegen Gott entschieden haben, sind ganz böse. Sie haben sich ganz von Gott getrennt, selbst obwohl sie seine Geschöpfe sind. Warum macht man so etwas? Warum entscheidet sich jemand Gott, wenn er ihn schon sieht, wenn er schon in seiner Gegenwart ist? Der einzige Grund, den kann man zusammenfassen mit einem einzigen Wort, das ist die Ursünde schlechthin, das ist der Stolz. Weil sie selber, Luzifer ist Gott sozusagen neidisch, weil er selber nicht Gott ist. Ich will niemanden über mir haben. Ich will niemanden gehorchen müssen. Ich will niemanden sagen, der mir sagt, was ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Dann lieber fern von Gott in der Hölle und das habe ich selbst mir ausgesucht. Und in der Hölle ist es auch für den Teufel nicht schön. Die Hölle ist das Furchtbarste, weil alles Gute kommt von Gott. Und wenn man getrennt von Gott ist, ist das Furchtbarste, was man sich vorstellen kann. Und der Stolz kann so groß sein, dass man sogar so eine Entscheidung in letzter Konsequenz fällt. Diese Macht haben wir Menschen auch. Wir können auch in letzter Konsequenz uns für das Böse entscheiden. Deswegen gibt es für uns die Möglichkeit, auch in die Hölle zu kommen. Es ist ja interessant, wie die Kirche damit umgeht. Es gibt eine Unzahl von Menschen, von denen lehramtlich festgestellt wurde, als fest zu glauben, den Gläubigen vorgelegt, dass sie im Himmel sind. Das sind die Heiligsprechungen. Es gibt keine einzige feierlich verkündete Verdammung, wo die Kirche sagt, der ist auf jeden Fall in der Hölle. Ja, vom Teufel kann man sagen, aber von Menschen wird das nicht gesagt. Aber natürlich, der Mensch hat die Macht, sich gegen Gott zu entscheiden. Ja, man könnte sich denken, wer wird zu blöd sein, das zu tun. Ja, der Stolz kann einen so weit bringen. Und jeder, der schon mal eine schwere Sünde begangen hat, weiß, dass das geht. Man sagt, da gehört ja zum Wesen der schweren Sünde dazu, dass man weiß, dass man etwas Böses tut. Das weiß ich, das ist jetzt etwas anderes, gegen den Willen Gottes mache ich das. Ich mache es trotzdem. Ja. Das heißt, in letzter Konsequenz kann ich mich für das Böse entscheiden. Aber wir beten darum, erlöse uns von dem Bösen. Dass es keine Macht über uns hat. Dass wir uns selbst nicht für das Böse entscheiden. Dass der Böse keine Macht hat. Jeder, der mit Christus ist, da kann der Teufel brausen gehen. Der hat überhaupt keine Chance. Ja? Aber nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Christus ihn besiegt hat. Weil Christus das Böse ein für alle Mal besiegt hat. Alle, die zu ihm gehören, werden mit ihm siegen. Wieder aber, erlöse uns von dem Bösen. Wie gesagt, das ist ein Gemeinschaftsgebet. Das Böse sollen wir auch gemeinsam besiegen, und das Böse darf auch in der Gemeinschaft keinen Platz haben. Ja, das ist das, was man seit neuestem oft als strukturelle Sünde bezeichnet. Wenn es Dinge gibt, die schlecht sind, und die sind akzeptiert, kann es in unserer Gesellschaft auch geben. Dinge, die einfach böse sind, ne, das ist halt so, da kann man nichts machen. Kann es auch in christlichen Gemeinden geben. Dinge, die einfach schlecht sind, naja, das macht man halt so, war immer schon so, nicht? Das darf nicht sein. Das Böse muss ausgemerzt werden aus unserer Mitte. Ja. Nämlich schonungslos, da gibt es kein Patron mehr. Ja. Jemand mit der wichtigen Unterscheidung, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Ja. Niemals die Menschen sollen ausgemerzt werden. Das Böse muss, da darf man keinen Kompromiss schließen mit dem Bösen. Darum beten wir, wenn wir das Vaterunser beten. Niemals darf man sich an die Sünde, weder in der Gemeinschaft noch im persönlichen Leben, gewöhnen. Ja, das ist halt so. Die gehört weg. Anders darf es nicht sein. Die Erlösung an sich, die Christus für uns erworben hat, ist eine Erlösung vom Bösen und ein Hineinführen in die Heiligkeit. Heilig zu sein ist für den Christen eigentlich der Normalzustand, habe ich schon mal gesagt. Das heißt, wir sollen, auch die letzte Bitte im Vaterunser, soll uns klar werden, wenn wir Christen sein wollen, müssen wir versuchen, wirklich heilig zu sein. Das Böse restlos auch aus dem eigenen Leben verbannen. So, das bedeutet es, die Erlösung anzunehmen. Wie gesagt, die Schlussdoxologie habe ich schon am Anfang gesagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit, nimmt nochmal die ersten Bitten auf. Es ist so ein, gedacht als ein Rahmen, den man für das Vaterunser wählt. Abschließend tut man das Vaterunser mit dem großen Amen. So sei es. Das Amen, das immer auch eine Zustimmung ist, das will ich. Ja, das ist die Wahrheit. Dieses Amen fasst sozusagen auch noch einmal das ganze Vaterunser mit all seinen Bitten zusammen.